Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die ein bisschen in der Zeit zurückgeht und sich an den August 2022 erinnert, wo ich mit einem geschätzten Mitpodcaster in der Schwitzhölle des Dschungels feststeckte und jetzt stecke ich in der Schwitzhölle des Großstadtdschungels fest und auch wieder mit demselben Mitpodcaster. Hallo Thilo.
Hallo lieber Gregor, hallo zusammen, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Nach dreieinhalb Jahren endlich wieder sprechen wir über den Predator. Ist das nicht Wahnsinn?
Es ist unglaublich. Das entspricht ungefähr der Zeit, die es zwischen dem ersten und dem zweiten Teil auch damals im Kino gedauert hat. Etwa 3 Jahre. Wir sind sogar ein bisschen drüber jetzt.
Krass.
Ich kann mich an diesen August 2022 noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Denn es war sehr, sehr heiß. Und ich weiß noch, ich glaube, es war ein Sonntag, wo wir den aufgenommen haben. Und dass wir sogar ganz früh morgens den aufgenommen haben, weil ab Mittag drohte die große Hitzewelle.
Ja? Genau, denn im Gegensatz zu dir wohne ich in einem Dachgeschoss.
Genau.
Und das wird dann irgendwann ziemlich schnell zu einer Barbecue-Session, wenn man da sich überlegt, am Nachmittag zu podcasten.
Genau. Und es gibt da nichts Besseres, als über verschwitzte Typen im Dschungel zu reden. Und jetzt reden wir über verschwitzte Typen in Großstadtdschungeln. Predator 2 aus dem Jahr 1990. Gott,
ist das eine der besten Taglines, finde ich, für einen Film. Also diese Unterschriften auf dem Poster, die hieß nämlich hier für diesen Film »He is in town with a few days to kill«. Also er ist in der Stadt und ja, hat so ein paar Tage, die er totschlagen muss.
Es passt auch, weil wir hören, er frisst nur alle 2 Tage, hören wir hier.
Genau. Und er ist hauptsächlich Rind.
Er ist hauptsächlich Rind und er ist farblich immer noch ein bisschen im Spektrum eingeschränkt.
Ja.
Es hat sich ja einiges getan. Ne? Der erste Teil war ja ein großer kommerzieller Erfolg. Ich glaube so 90, 98 Millionen eingespielt. Und hat jetzt gesagt, jetzt machen wir einen zweiten Teil. Und eigentlich klassisch für die Fortsetzung wäre es gewesen, Sigourney Weaver zu fragen. Nein, den guten Arnie zu fragen. Aber Arnie hatte je nach Erzählweise entweder keine Zeit oder das Geld passte nicht. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, oder?
Ja, ich würde sagen das Letztere. Also,
ja.
Ich glaube einfach, dass natürlich das Franchise, mit dem wir ihn alle assoziieren, ne, das Terminator-Franchise,
ja,
hatte zu dem Zeitpunkt einfach die größere popkulturelle Relevanz. So gut Predator 1 auch gewesen ist. Aber das war halt sozusagen der Startpunkt für ihn als Superstar.
Ja, klar. Ich kann es auch verstehen. Vielleicht hat ihn auch so das Drehbuch an der einen oder anderen Stelle nicht überzeugt. Witzigerweise gibt es auch einen Drehbuchentwurf, wo er trotzdem später in einem späteren Entwurf noch dabei war, aber einen kleineren, wie so eine Art Nebenpart hat. So ein größeres Cameo halt. Ne? Aber auch das haben sie uns nicht gegönnt.
Ich glaube, das Drehbuch war noch gar nicht wirklich finalisiert zu dem Zeitpunkt, wo der Dreh begann. Also zumindest waren das so meine Quellen, die ich finden konnte.
Und da, wo er die Hauptrolle spielt, nicht, aber es gibt ein Drehbuch, wo man 10 von ihm drin hat. Also nicht viele, aber das dreht sich, also es wirkt auf mich so ein bisschen, als hätten sie Gary Busey als Ersatz dafür reingeschrieben. Für so ein bisschen das, was sie mit Dutch machen wollten in dem Film. Als hätten sie ihn als Peter Case reingeschrieben. Aber wie gesagt, es ist ja nicht dazu gekommen. Er ist in dem Film nicht dabei. Ich glaube, 2004 für Alien vs. Predator gab es auch nochmal die Überlegung, Dutch auftauchen zu lassen. Aber da ist er ja Gouvernator geworden und konnte also auch nicht, ne? Auch der Regisseur des ersten Teils, John McTiernan, der hatte auch keine Zeit, weil der war mit Sean Connery unter Wasser.
Ja, gute Entscheidung, oder?
Total gute Oktober. Entscheidung.
Ich habe
noch einen Ping, Vasili. Ich habe letztens den wieder gesehen, Jagd auf Roter Oktober. Großartiger Film, oder? Wirklich toller Film.
Absolut, ja.
Also der hat auch gesagt, ne, ich möchte lieber den mit Sean Connery drehen, mit dem U-Boot und dann mal den machen.
Also alle haben die richtigen Entscheidungen getroffen.
Genau. Ich glaube, bei der Sache war ihm der Baldwin nicht groß genug, den er hatte. Weißt du, in den Jagd auf Roter Oktober hatte er ja Alec. Hier hatte er ja nur Adam Baldwin, der kein echter Baldwin ist. Also
richtig, ne? Fake Baldwin.
Er ist ein Fake Baldwin, aber ja, der Mann altert unglaublich langsam. Also, wenn du den heute noch anguckst, siehst du dem, ich glaube, der müsste auch über 60 und so sein mittlerweile. Also, ich sehe den auch gerne, aber der ist unheimlich langsam gealtert. Dafür hat man sich Stephen Hopkins geholt. Stephen Hopkins, der hat als Regisseur Fernsehen unter anderem gemacht, also auch später wieder und am Anfang, war Second Unit Regisseur vom ersten Highlander-Film, hat den fünften Nightmare on Elm Street gedreht, das Trauma. Ich muss sagen, was ich ganz gut mit ihm fand, ist, also Blow Away, explosiv Blow Away, ich glaube, den fand ich ganz okay. Ich mag so ein bisschen Der Geist und die Dunkelheit, ne? Ja. Den finde ich ganz okay. Und Lost
Space. Das war aber später.
Ja, das war alles später. Das war später. Ja. Aber im Prinzip sind so die Filme, die er noch so gemacht hat, waren halt Blow Away, Geist und die Dunkelheit und den Lost in Space Film aus dem Jahr 98. Und danach ist er wieder so ein bisschen.
Ja, der hat seine Karriere beendet, würde ich sagen.
Ich glaube auch, danach ist er wieder im Fernsehen gelandet. Hat zwar bei größeren Serien schon Regie geführt, hier wie bei
24, ne? Genau, der hat die komplette oder die Hälfte der ersten Staffel von 24 gemacht. Also, ne, das muss man ihm zugutehalten. Ja. Also, weil das hat ja nicht nur das Genre von, in Anführungszeichen, so Echtzeit-Action-Serien überhaupt erst fürs Fernsehen in die Mode gebracht und die Karriere von Kiefer Sutherland wieder nach vorne gezogen, sondern der hat ja auch wirklich einen sehr, sehr starken visuellen Stil geprägt fürs Fernsehen. Und ich finde, das, was du vorhin auch erwähnt hast, ne? Nightmare on Elm Street 5, der hat genauso eine starke visuell geprägte Sprache wie Predator 2.
Durchaus.
Daran merkt man, dass Stephen Hopkins auch gerne immer mit demselben Kameramann zusammengearbeitet hat über die Jahre an vielen, vielen Projekten. Genau. Ja. Und das merkt man einfach. Also der hat ein sehr, sehr geilen, sehr, sehr geiles Handling, was eine entfesselte Kamera angeht und das alles eben noch in einer Zeit, wo man nicht viel mit CGI etc. machen konnte, sondern das musste halt alles praktisch mit Kamerakränen, ne, mit Gimbals etc. gemacht werden.
Genau, ja. Drehbuch hatte man wieder die Thomas, Jim und John. Genau. Keine Änderung auf dem Gebiet. Joel Silver hat produziert. Alan Silvestri war für die Musik verantwortlich halt, ne?
Großartig.
Großartig, ja, stimmt. Aber natürlich auch die Namen, also vor der Kamera, wie gesagt, hatten wir kein Arnie mehr. Dafür hat als Mike Harrigan hat uns hier Danny Glover die Hauptrolle gespielt. Und es ist so, Danny Glover ist, glaube ich, einer der gefühlt für mich wenigen Filme, wo er wirklich der alleinige Hauptdarsteller ist. Finde ich. Also sonst sehe ich ihn immer so, vielleicht einfach ist es zu stark bei mir mit Lethal Weapon kombiniert, aber sonst sehe ich ihn immer so als Teil von einem Ensemble oder wo er nicht so der alleinige Hauptdarsteller ist. Hier ist er es ja deutlich.
Ne? Das stimmt. Er hat aber schon, also mir ist es zum ersten Mal aufgefallen in Die Farbe Lila von Spielberg.
Ja, stimmt.
Ne, da hat er diesen absolut ekelhaften Typen gespielt, der sich an Whoopi Goldberg vergeht. Aber ja, also er ist aber eigentlich ein großer Sympathieträger. Also
ja, definitiv. Ich liebe Danny Glover.
Er hat ein tolles Charisma, ne? Also er hat diese Leading Man Quality, so würde man das, glaube ich, nennen.
Absolut.
Er hat auch eine wahnsinnige Physis. Er hat auch im Nachhinein in allen möglichen Interviews immer gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, wo er Predator 2 gedreht hat, war er 42. Also schon eigentlich über den Scheiß. Genau, über den Zenit hinaus, wenn man sich so das Bodybuilding in der Zeit irgendwie angeguckt hat in Hollywood. Aber er ist irgendwie 6 Tage die Woche joggen gegangen und hat irgendwie alle möglichen Kilos gestemmt auf der Bank. Also der war sehr, sehr gut. Deswegen darf er auch mal in einer Szene sich das Hemd wechseln.
Ja.
Eine Sache, die ja sehr wichtig ist, weil die schwitzen ja ständig in diesem Film.
Es ist total krass. Ansonsten ist die Besatzung so von Namen, die man so noch größer, die man noch kennt, ist Gary Busey, der Peter Kay spielt, so eine Organisation, die so geheim aussieht, dass seine Bande aussieht wie eine New Wave Band aus den 80er Jahren. So sieht er auch ein bisschen aus. Dann Bill Paxton, der Jerry Lambert spielt, einfach ein Polizist aus dem Team von Mike Carrigan. Bill Paxton hat damit auch einen der Rekorde getroffen. Ich vermisse den auch sehr. Der ist leider 2018, glaube ich, gestorben. Ne? Mhm. Der ist ja von allen großen, also den drei großen Filmmonstern so getötet worden. Dem Terminator, dem Alien und hier dem Predator.
Genau.
Ja. Adam Baldwin, wie gesagt, in kleinen Rollen. Dann haben wir auch noch Leute wie Robert Davi und Kent McCord, die man auch kennt. Kent McCord, ist auch egal. Die spielen diverse Captains, unter anderem diverse Captains der Polizei, die eigentlich nur das Klischee erfüllen, der wir sind nicht zuständig.
Genau. Das fand ich auch so ein bisschen, also auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, Joel Silver, ne, einer der großen Action-Produzenten aus dieser Zeit, ist auch hier sozusagen mit dabei. Und deswegen muss Robert Davi dabei sein, der ja schon in Stirb langsam eine etwas ähnliche Rolle gespielt hat, auch wenn er da ein paar Mal häufiger vorkam vielleicht noch. Hier hat er wirklich nur eine Szene. Ne? Und bevor Danny Glover ihm die Fresse dann einschlagen kann, ist er auch schon wieder weg aus dem Bild. Aber es ist sehr lustig, ihn hier einfach mal zu sehen. Und was ich vielleicht noch anmerken wollen würde, bevor wir die Schauspieler so dann eine Schleife drum machen, ist Mark Goldblatt, der Cutter, also der Editor, hier an diesem Film ist einer derjenigen, die halt so die Leute im Hintergrund sind, die vielleicht nicht so die Achtung bekommen, die ihnen eigentlich gebührt, aber er ist sozusagen einer der großen Action-Cutter aus den 80ern und 90ern. Er hat unter anderem Rambo 2 gemacht, Phantomkommando, Terminator 2, Last Boy Scout, True Lies, Starship Troopers, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2. Ne? Also der ist wirklich einer der Perfektionisten seines Genres. Und ich glaube, Quentin Tarantino hat ihn mal als einen der größten Action-Cutter der aller Zeiten irgendwie auch benannt. Und der hat hier sozusagen das Editing gemacht. Und das ist wunderbar. Also wir haben sehr, sehr für die Zeit. Ne? Man muss sich sagen, der Film ist aus dem Jahr 1990. Der ist 36 Jahre alt. Wir haben eine wahnsinnige Schnittfrequenz in den Action-Szenen teilweise, insbesondere auch am Anfang direkt in dieser tollen Eröffnungsszene, die wir da auf den Straßen von L.A. sehen. Deswegen möchte ich ihm nochmal gerne den Hut ziehen. Und unter den Schauspielern, hattest du noch nicht erwähnt, ist auch noch Ruben Blades.
Der ist auch toll.
Der den Danny spielt.
Danny Boy.
Genau, der immer Danny Boy genannt hat, obwohl er wahrscheinlich überhaupt keine irischen Wurzeln hat.
Hat er nicht.
Archuleta ist sein Nachname. Und der ist ein sehr, sehr vielseitiger Schauspieler, bekannt wurde eigentlich schon in den 70er Jahren. Er hat ein Gesicht, an das man sich irgendwie immer erinnert, wenn man ihn sieht, aber den Namen kennt man normalerweise nicht. Er war Tänzer, er war Sänger, er ist später noch in die Politik. Er war ein sehr, sehr wichtiger Mensch für seine Community. Also er ist in Panama geboren. Wie gesagt, er gehört sicherlich auch mal kurz erwähnt, wenn es darum geht, wer alles hier an illustren Personen mit beteiligt ist. Natürlich haben wir noch Kevin Peter Hall.
Den nicht zu vergessen, genau, der Predator, der auch den Predator im ersten Teil gespielt hat, nachdem Jean-Claude Van Damme in den Sack gehauen hat.
Ja, richtig. Der hier auch häufiger wiederkommt.
Ja. Genau, der hier seine beeindruckende Physis und Größe zeigt. Der ist leider, ich glaube, ein Jahr später ist er verstorben. Ne? Wenige Monate nach den Dreharbeiten zu diesem Film.
Und Steve Cahan haben wir auch noch.
Ja,
Steve Cahan. Da hatte ich dir heute Vormittag noch eine kleine Nachricht geschickt.
Steve Cahan ist nur kurz zu sehen. Der ist in der Eröffnungsschießerei mit der kolumbianischen Drogenbande. Ist er ich glaube, sowas wie der Chef oder der Street-Chef. Der Street-Chef von Mike. Mike hat viele Vorgesetzte offensichtlich.
Ja. Jede Szene bringt einen neuen Vorgesetzten. Und er ist uns natürlich bekannt aus den Lethal Weapon-Filmen. Da spielt er den Chief, dem Murtaugh und Riggs vorgesetzt ist.
Ja.
Der darf hier mal kurz durchs Bild laufen.
Das ist total großartig. Der Film spielt übrigens typisch irgendwie für die 90er, wo man zukünftige Szenarien mit nur wenigen Jahren in der Zukunft spielt. Ich denke da immer an Demolition Man, der 1993 gedreht wurde und 1996 anfängt. Also beginnt, ne, 96. Ja, ja. Und hier ist man sogar noch ein bisschen mutiger gewesen und der Film spielt im Jahr 1997. Ne? Krass, 97, ne? Es ist 1997, der Predator ist weg und bräunt sich. Denn es ist das Problem, der einzige Zukunftsaspekt, den wir gefühlt haben, ist, dass die Pistolen kleine Visoren, also kleine Zielerfassungslaser genau. auf den Waffen drauf haben. Eigentlich ist das das Einzige, was ein bisschen moderner war, oder? Oder was das darstellen soll, oder?
Ja, genau. Also die Zielfernrohre, die dann teilweise so mit Laserpointern ausgerüstet sind, das ist tatsächlich das größte Element, was wir hier an Sci-Fi drin haben. Und das ist mir auch erst heute irgendwie in der Recherche so ein bisschen aufgefallen, dass wir hier in diesem Film ja auch eine U-Bahn sehen werden.
Ja.
Später im Film. Und die sogenannte LA Metro, die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Also ja, aber 97.
Ja, genau. Aber sie wurde erst im November 1990, also nach dem Start des Films, wurde die erst eröffnet oder der erste Streckenabschnitt.
Das ist ja kein Ding, das spielt ja 97.
Ja, genau. Also von daher. Ja, und klar, die Dreharbeiten waren von Februar bis Juni desselben Jahres. Und der Film kam halt im November schon in die Kinos. Daran kann man sehen, dass die Arbeit an den Effekten tatsächlich relativ schnell vonstatten ging.
Ja, und am Ende vielleicht nicht mehr ganz so sauber gewesen ist bei der einen oder anderen Sequenz. Also der ist sehr, sehr schnell produziert worden. Und also Anfang des Jahres bis so in den Juni rein, das heißt, ganz so sehr wird die Hitzewelle die nicht getroffen haben, denn die erwähnen in einer Tour in dem Film, wie heiß es ist. Auch im Fernsehen wird das immer wieder erwähnt. Und die Schwitzflecken, die wir auf den Hemden gerade von Mike sehen, die liegen, er hat die immer nur vorne.
Die sind auch immer nur da, wenn es gerade sozusagen in der Szene von Bewandtnis ist. Ne? Also,
genau.
Sehr häufig ist es auch so, dass er dann doch relativ trocken ist.
Ich hasse Hitze, darf ich es nochmal erwähnen. Ich muss auch sagen, allerdings dieser ganze Anfang ist einfach großartig. Dieser Überschnitt, dieses Dschungelfeeling, wenn diese Kamera über diesen Dschungel geht und in den Großstadtdschungel rübergeht, also von den Bäumen und in dieses Setting von L.A., ich glaube, ursprünglich sollte er mal in New York spielen, ne, aber Richtig. Dann haben sie sich für L.A. entschieden. Aber diese Überblendung vom Dschungel jetzt in den Großstadtdschungel, der ist super. Der ist wirklich großartig. Und dann,
also der Witz an der Sache war, der Film Predator 2 orientiert sich an einem Comic, der kurze Zeit vorher erschienen war. Der hieß Concrete Jungle, also Asphaltdschungel von Dark Horse, die damals die IP von Predator quasi innehatten. Und in diesem Comic ist der Bruder von Dutch in New York City sozusagen unterwegs. Und etliche Dinge aus diesem Comic, unter anderem auch die schon kurz erwähnte U-Bahn-Sequenz im späteren Verlauf des Films, die sind tatsächlich auch Teil von diesem Comic. Was sehr lustig ist. Und später gab es dann auch noch mal ein Xbox-Game mit demselben Titel. Das hieß dann auch Concrete Jungle.
Da du gerade das erwähnst, hast du mal das Predator-Game damals gezockt, als es rauskam? Hunting Ground, genau. Das habe ich sehr gerne mit Freunden gespielt. Wir haben es aber immer verflucht, dass es immer nur diese Dschungel-Settings gab und es immer mal angekündigt wurde, dass wir wollten einmal in der Stadt so ein Level haben. Stattdessen wurden, wenn immer eine neue Map kam, war es immer der Dschungel, wo du einfach an der anderen Seite reingegangen bist.
Ja, ne?
So gefühlt.
Das ist nervig. Ja, das ist nervig, aber das Coole an dem Game ist ja, dass man sozusagen in dem begleitenden Material auch Voice-Over-Tagebucheinträge von Arnie.
So. Ja,
richtig. Die aber auch tatsächlich von Schwarzenegger selber eingesprochen wurden.
Auch extra dafür noch, die konnte man freischaffen. Genau. Also freispielen.
Das fand ich auch cool. Kann man alle bei YouTube mal nachhören, wenn man da Bock drauf hat. Aber die erzählen so ein bisschen mehr die Backstory, was nach den Geschehnissen von Teil 1 passiert ist. Und ja, da gibt es auch so ein bisschen Ungenauigkeiten, was die Comics erzählen und was. Es gibt auch eine Romanadaption von Predator 2, die sich damit beschäftigt. Aber wie gesagt, es ist cool, den Vibe nochmal zu hören, wenn Arnie nochmal in diese Rolle schlüpft in diesem Game. Und wenn es auch nur Voice-Messages sind, die er da so loslässt, aber das macht schon Laune, das kann man sich echt mal auf YouTube reintun, wenn man da Bock drauf hat.
Definitiv, ja. Der Film, eigentlich hat er auch nicht so viel Handlung, ne? Ähnlich wie der erste Teil halt, ne? Obwohl wir auch, ich finde auch, dass die zweite Hälfte wie eine lange Szene wirkt von diesem ganzen Film. Wir haben ja am Anfang diese, wir lernen ja diese Straßengangster kennen, die sich da alle gegenseitig bekriegen und dann ist die Polizei, die ist so ein bisschen in der Unterzahl und wir sehen so heftige Schießereien auf der Straße, aber alles ist super, für mich wirkt es sehr, sehr überzeichnend. Also allein der erste Auftritt von Mike, der dann einfach mit dem Auto da langkommt und irgendwie irgendein anderes Auto rammt, weißt du, einfach nur so, ich habe keine Zeit zu parken, ich werde hier benötigt.
Ich habe so gedacht, der Typ ist der beste Cop beim Einparken seit Frank Drebin.
Es ist wirklich, es ist so viel Überzeichnung in diesem Film. Weißt du, wenn er dann sich an der Schießerei, auch wenn er dann irgendwann mal sich hinter diese Gang, eine Gang schließt, dann sagt er erst, hey, dann drehen sie sich um und dann erschießt er sie. Dann dachte ich mir, oh, die sollen sehen, wer sie erschießt und so.
Genau, Alter. Genau.
Und ich musste einfach über so viele Sachen lachen, weil das so dieses Überzeichnete, ich hätte da auch Arnie drin gesehen oder Stallone tatsächlich in diesen Szenen. Und er dreht ja auch wirklich auf. Also Mike Harrington ist so aufgedreht, wie er spielt und so das Testosteron auf zwei Beinen, das ist ja auch eine komplette Überzeichnung. Weißt du, wenn oben sich diese Gangs dann fertig machen, ne, und sagen, ah, das wird nicht, wie sich so gehört, ne, fremde Sprache wird nicht untertitelt, wie man das damals so machte, halt, ne, und dann kommt halt, siehst du halt das erste Mal den Predator, wie er gleich diese Gang auseinanderschnetzelt, bis auf den einen, der aufs Dach hinkommt, El Scorpio, ja. Ne? El Scorpio, der Name ist Programm, und der macht ja dann, als er da oben gestellt wird und den Predator, dann sieht er ja die Silhouette des Predators. Also der Film verliert keine Zeit, um zu sagen, ihr wisst, ihr kennt die ja aus dem ersten Teil, das ist einer von denen, der mit Flimmern, man kann den sehen. Wir machen da gar kein Gewese draus, dass da irgendwas ist. Der wird uns gleich relativ oft, zumindest im Tarnmodus, gezeigt. Ne? Mhm. Und dann wird El Scorpio ja quasi, El Scorpio ist super, wird ja von Mike erschossen, weil er eigentlich den Predator sieht und auf den schießen will. Und Mike assoziiert das mit, er will jetzt auf mich schießen und schießt auf ihn. Und er fällt dann ballernd von diesem Hochhausdach runter und landet auf einem Tisch.
Großartig, ne? So ein,
der nicht bricht.
So ein Picknicktisch
oder so. Der nicht bricht. Das ist, erstens, ich habe bei all diesen Momenten habe ich hart gefeiert. Dieses Fallen, dieses Drehen vom Hochhaus und noch Schießen, während er fällt, warum auch immer, gut, vielleicht, ne? Und dann landet er auf dem kleinsten Tisch der Welt.
Ja? Der aber auch so schön gedeckt ist. Der hat dann so diese rot-weiß Quadrate irgendwie als Tischdecke und das Essen, was da noch so drauf drapiert ist. Ja, das ist schon cool, aber davor haben wir ja auch so ein paar sehr lustige Sachen, wo wenn die sich da irgendwie das Kokain einfach so ungeschnitten in die Nase reinziehen, ne?
Oder mit
geile, so kräftigen Einatmer oder so.
Der geile, geile
und, ist auch. Mhm. Und diese ganzen Waffen, die da irgendwie lagern, die haben ja irgendwie, also die sind ja, ne, die haben die beste Ausstattung, die man sich so als Miliz, glaube ich, irgendwie zusammen kaufen kann. Das ist schon ziemlich krass, aber ich fand auch, weil du das vorhin kurz erwähnt hast, ne, wie Harrigan sich da aus dem Auto rauslehnt, ne? Das sind ja
großartig.
So die gegenüberliegenden Windschutzscheiben hat er ja mit diesen kugelsicheren Westen so abgedunkelt. Und die Tür hat er dann erstmal noch so abgefahren in so einem Boss-Move, indem er erstmal den Rückwärtsgang einlegt.
Genau, so macht man
Tür.
Das.
Ja. Genau, und dann rast er halt irgendwie so auf diese Truppe zu. Das ist schon so typisch Lethal Weapon-mäßig. Also das hat mich sehr an diese Eröffnungssequenz aus Lethal Weapon 2 erinnert, die ja auch schon tatsächlich viel mehr comicartig ist, als noch in irgendeiner Form der Realismus gefußt hat.
Ja.
Aber ja, das ist schon ziemlich cool. Und ja, klar, der Tod von El Scorpio da oben drauf, den kann man dann auf der einen Seite, ne, so argumentieren, okay, der ist komplett stoned. Also so viel Koks, wie der eingeatmet hat.
Dann fällt man auf Tische.
Könnte er tatsächlich auch Illusionen haben und, ne,
stimmt,
und sich das alles nur einbilden. Aber wir wissen natürlich als Zuschauer, ne, das ist so die Tragic Irony an dieser Situation. Wir wissen ja, dass da quasi der Predator schon lauert. Und auch wenn er noch so halb unsichtbar ist, ist es doch schon klar, dass wir halt jetzt so einen Moment haben, wo Mike natürlich deutlich stärker eingeführt wird, weil Wir bekommen also zum ersten Mal auch mit, er hat Höhenangst, ne, als er da hochgeht.
Danach geht's.
Und dann, genau, und dann runterguckt. Und dann ist auf einmal, dann wird die Hitze nochmal erwähnt. Und ja. Dann nimmt er Danny nochmal so an der Hand und sagt, boah, ich muss hier raus oder ich muss hier runter. Ne, und dann merken wir schon, ne, ja, was so die ersten Setups sind.
Ich glaube, diese Hitze ist einfach auch einmal eine Referenz an den ersten Teil und die jagen ja irgendwie immer in zu so diesen heißesten Jahreszeiten und dass das Möglichkeiten des Flimmerns über dem Boden ist, dass es ja auch wirklich einfach nur ein Hitzeflimmern sein könnte. Obwohl ich halt hier das so dargestellt finde, dass man ihn ständig sieht, auch in dem Tarnmodus. Also hier stellt sich nie die Frage, ist da irgendwas? Was man im ersten Predator aber hatte, dass es wie ein Suchbild zum Teil wirkte. Weißt du? Dass man da gesagt hat, ja Mensch, ist da irgendwas? Bewegt sich da irgendwas? Hier wird das gar nicht groß, da ist was, da steht er, der springt da, der macht auch Krach, ganz anders und so gut, eine Stadt ist halt auch was anderes als ein Dschungel und so, aber er wird da deutlich einfach öfters gezeigt halt. Ne?
Das stimmt, ne? Wobei sie auch den Kunstgriff machen, dass die meisten Räume, in die wir uns für solche Setpieces dann auch befinden werden im Laufe des Films, die sind immer extrem hoch, also das sind immer Lofts oder ne, so,
ja, weil die Leute da
so Dachgeschosse. Ja. Genau, ja. So Dachgeschosse, die halt irgendwie dann noch so 10 Meter in die Höhe gehen und man dann sozusagen als Reveal dann nochmal mit der Kamera so nach oben pennen kann oder ein Charakter kann nach oben gucken und sieht dann plötzlich irgendwas, was ihm vorher halt nicht auffiel.
Mhm, genau.
Und das ist schon, das finde ich auch toll. Also ne, diesen Moment, wo der eine Typ da dann von der Decke hängt, am Ende von dieser Szene, wo Danny und Mike dann nach oben gucken und sagen, ja, der wiegt irgendwie 95 Kilo oder 100 Kilo. Mhm. Ne? Und selbst du könntest den nicht dahin bringen.
Da hätte ich versucht, ihn hochzuheben. Ich würde das schaffen, hätte ihn mir über die
Schulter genau, und dann drehen die sich um. Ja. Dann drehen die sich um und dann zieht er den tatsächlich noch hoch aus dem Bild raus.
Ja, ja, das ist so, überhaupt Tatortsicherung ist gleich noch ein anderes Thema, aber ich muss auch sagen, weil du vorhin auch sagtest, so viele Sachen, die so humorvoll am Anfang auch passieren, auch dieser geile Typ, der für das Fernsehen interviewt wird, zu Beginn bei der Schießerei, der sagt, mein Gott, mein Grill, mein Schnellkochtopf und meine Mikrowelle, hier geht ja alles kaputt, das nimmt natürlich dem Film echt auch ein bisschen so die Ernsthaftigkeit an der ganzen Geschichte, also dieses, das ist
halt
bewusst sehr überzeichnend und so.
Und das ist so ein bisschen sagen wir es mal, unsicher. Weil es gibt immer so Momente, wo diese Satire super gut funktioniert. Ich finde zum Beispiel den Morton Downey Jr., der spielt Tony Pope, also diesen Reporter auf der Straße. Der war Ende der 80er eine ziemliche Persönlichkeit in den USA, denn der hat sozusagen das Trash-TV aus der Taufe gehoben.
Okay.
Der hat also das, was wir ne, mit Jerry Springer sozusagen dann zur Blüte gebracht wurde in den 90ern. Das hat Morton Downey Jr., also der Typ, der diese Rolle des Tony Pope spielt, der hat das quasi zwischen 87 und 89 zum ersten Mal auf die amerikanischen Fernseher gebracht. Mhm. Und diese Rolle finde ich total klasse.
Ja, weil
die macht super viel Spaß. Die ist genauso wie in Robocop.
Genau. Was
so die,
genau.
Diese Medien, denen wird halt so der Zerrspiegel vorgehalten und die werden halt so ins Lächerliche gezogen, was so Sensationsgeilheit und sowas angeht.
Denk immer dran, die Tür geht in zwei Richtungen auf.
Oder genau, und dann hast du noch so Momente wie diese alte Dame, ne, die wir dann am Ende noch in dem Film sehen werden, die auch super funktioniert. Ne? Und dann hast du halt immer wieder so Momente, wo du dann denkst, okay, warum soll das denn jetzt auf einmal lustig sein? Oder das macht jetzt hier so überhaupt keinen Sinn.
Der Film ist schon, der war ja indiziert auch lange, ne? Und jetzt ist er dann 2014 nochmal neu geprüft worden, ist jetzt ab 18 frei und so halt. Na gut, im Laufe der Zeit ändert sich das auch. Das 18er ist aus meiner Sicht schon berechtigt. Aber da weiß der Film auch manchmal das nicht, was er sein will. Weil er Dinge macht, die schon so ein bisschen komödienhaft auch sind und Dinge, die unfreiwillig wie eine Komödie sind. Also das fängt noch mehr an, also auch so was, dass die Leiche, von dem der unter der Decke hängt, dann einfach weggezogen wird von dem Predator, obwohl unten alles voller Polizisten ist. Oder auch, dass Mike draußen steht und diesen einen Typen, der da auf dem Auto, auf der Autohaube liegt, den Kopf anhebt, der da tot ist und sagt, dem möchte ich den echten Namen kennen. Also hier Tatortsicherung, mein Ass. Drin sagt er seinen Leuten auch, ihr wisst ja, wir haben hier fast keiner was an, bevor die Tatortleute durch sind und so. Ne? Und dann fasst er irgendwie jede Leiche an und so und hebt den Kopf hier und hebt den Kopf da und so. Ne?
Ne? Vor allem ohne Handschuhe.
Ja. Ohne Handschuhe, ja. Und da ist ja auch von Robert Davi dieser Auftritt, den wir vorhin schon erwähnten, der einfach nur auf einmal in Uniform da dasteht, obwohl es doch so mega heiß ist und aussieht, als wenn er jetzt so Action, jetzt tritt vom Hintergrund nach vorne. Er steht so im Hintergrund und steht dann, Phil, na, hast du dich mal wieder aus dem Tower hierher getraut und so. Ja, ich wollte dir sagen, das ist nicht deine Zuständigkeit. Das FBI übernimmt. Und ich werde jetzt aufgrund einer Plot-Armor die Handlung verlassen, bevor du mir noch eine reinhaust. Und so halt, ne? Das ist so, das ist dann schon so ein bisschen mega überzeichnet halt, ne? Mhm. Na, ich musste auch bei so Sachen mit dem, wenn die im Polizeirevier sind, weißt du, mit dem, mit Kent McCord. Kent McCord ist einfach auch so ein Fernsehgesicht. Ist er nicht aus Battlestar Galactica irgendwie?
Ja, aber aus der 1980er, also genau, aus der billigen Version-Geschichte da.
Ja, und der spielt dann den Chef, der auch, auch so das Typische sagt, was so ein Polizeichef in so einer Cop-Komödie sagen würde, ne? Ey, ich habe so den Arsch aufgerissen gekriegt, dass ich eine Woche nicht sitzen könnte. Ich hatte bei diesen ganzen Szenen im Polizeirevier einfach das Gefühl, Last Action Hero zu sehen. Ne? Auch, ja, auch ja, wenn er Bill Paxtons Rolle dann seine Rede hält, ich halte dir einmal die Begrüßungsrede, du hast dich hierher versetzen lassen, das macht mir Sorge, weil du bist jemand, du willst nur Fame, sonst kommt man hier nicht her, also kriegst du halt die Rede und so halt, ne, mit die Tür schwingt in zwei Seiten und so halt, ne, ja, ja. Das wirkt total, ich habe nur auf die Zeichentrickkatze gewartet, aber vielleicht war die zu der Zeit krankgeschrieben, wegen Katzenseuche.
Übrigens, ja. Kent McCord hatte auch eine Rolle in Farscape.
Ja, stimmt, ja. Ja, er hat ganz viel, also. Aber auch in einer Sequest-Folge, wenn wir das können wir auch erwähnen. Ja. Grüße an den Darwin-Pod. Stimmt. Ja, und dann ist ja auch Gary Busey da und ich muss sagen, noch ohne die New Wave Band. Ich glaube aber, Adam Baldwin steht schon im Hintergrund und er ist ja dann irgendwie von so einer FBI.
Ja, die joggen.
Genau.
Das ist ja das Geile, der Auftritt.
Stimmt.
Also ich meine, die landen mit einem Hubschrauber mitten in der Straße. Also das ist. Das erwähnt auch der Regisseur immer mal wieder gerne in diversen Making-ofs. Das ist eine Sache, die könntest du heute gar nicht mehr drehen.
Ja.
Dass
du
in einer belebten Straße, ne, wo tatsächlich also Menschen wohnen, dass du da mit einem Hubschrauber landest.
Genau. Aber ich muss dir sagen, dieser ganze Part mit Gary Busey ist für mich echt eine Schwachstelle in dem Film. Also das geht bis zu der Szene dann wo sie den Predator stellen, das könntest du für mich komplett rausschneiden, diesen ganzen Charakter und diesen ganzen Arc mit ihm. Also finde ich, das fand ich zu lang und also ich mag so einen Scary Busey und so und alles und ich finde ihn auch ausreichend verrückt für die Rolle, aber er wirkt hier auch schon so, es ist jetzt das übliche Klischee des, ja, es ist unsere Zuständigkeit, halte ich da raus und so halt. Ne?
Ja, du hast schon recht, es gibt zu viele Figuren, also ne, es gibt, man hat den Eindruck, ne, wie wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, es gibt zu viele Vorgesetzte und dann gibt es noch einen und noch einen und jeder hat irgendwie ne, irgendeinen Zuständigkeitsbereich und alles ist irgendwie sehr unübersichtlich.
Genau.
Witzig finde ich den Namen Peter Keys, also seinen Rollennamen, den er in dem Film trägt, denn der ist eine Anspielung auf den Keys, den wir aus E.T. kennen. Wo Peter Coyote seine Rolle, ne, die heißt auch Keys und der ist ja sozusagen auch ein Beamter, der sozusagen sich mit extraterrestrischem Leben beschäftigt.
Voll super. Auch dieses Promobild von ihm und seinen Leuten in diesen Anzügen. Deshalb meinte ich die New Wave Band. Überhaupt die Promobilder zu dem Film sind einfach großartig. Wir haben uns ja, glaube ich, schon x-mal dieses Promobild hingeschickt mit Mike und seinen drei Haspen da, wo sie mit der Waffe, wo sie alle die Waffe halten, ne? Und, genau. Und die haben wir leider gar nicht erwähnt. Die gute Anna heißt sie, glaube ich, ne? Leona Cantrell, ne? Maria Conchita
Leona Cantrell, und so.
Genau, richtig. Die ist ja der weibliche Part in dem Team. Die kniet dann neben ihm und hält ihre Waffe auf Höhe von seinem Penis. Genau. Also guckt euch dieses Bild an. Es ist halt sinnbildlich von Typen, die eine fette Knarre halten und das Mädel kniet neben Mike und hält die Waffe nach vorne und auf Höhe seines Penises.
Ne? Also, er trägt übrigens, also ne, wenn man jetzt dieses Zielfernrohr mal wegnimmt, er hat eine Mark 7 Desert Eagle. Das ist sozusagen der Inbegriff der Filmwaffe, die man in den 80ern benutzt hat. Die kommt unter anderem auch in Commando vor, ne, da trägt die Schwarzenegger. Kommt aber auch in The Matrix vor, da trägt sie der Agent Smith.
Ja, stimmt, ja.
Ist immer dieselbe Waffe, immer dieses silberschimmernde, großkalibrige Ding.
wird dann auch erwähnt, warum Bill Paxtons Rolle nachher in der U-Bahn, als er auf den Predator schießt und das so mehrere Magazine auf ihn abfeuert, obwohl der direkt auf ihn zukommt und er dann auf einmal einen Golfball wirft.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Nee, also, weißt du, als ich die Szene jetzt wieder gesehen habe, habe ich gedacht, ich dachte erst, wo hat er denn die Handgranate her? Ne? Und dann dachte ich mir, okay, aber eine Handgranate würde ja zu einer Explosion führen, das wäre da an der Stelle ungünstig, aber da, der Golfball macht es ja,
eine Verzweiflung. Wo kommt der her?
Ja, wo haben sie so? Und warum denkt er, okay, ich werde jetzt also anscheinend die größere Waffe einsetzen als meine drei Magazine, die ich auf dieses Tür, auf den leer geschossen habe. Jetzt habe ich noch einen Golfball dabei. Das ist ein bisschen komisch, oder?
Das ist sehr merkwürdig, ja. Aber er kriegt ja auch die Frage, ne, möchtest du Süßigkeiten oder sowas vom Predator gesagt? Das ist genauso absurd in dieser Situation.
Wir haben ja noch bei den die Jagd am Anfang vom Predator scheint ja einmal auf diese Gangs irgendwie abzuzielen und dann auf King Willys Voodoo Gang halt, ne? Die da irgendwie die neuen Straßenbabos sein sollen halt, ne? King Willy, ne? Und das ist alles, wenn du das heutzutage siehst, da muss man schon sagen, oh, da wart ihr aber hart an der Grenze zu Klischee und, ne? Also, huiuiui, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, die waren da schon ziemlich drüber über die Grenze.
Ja, wahrscheinlich, also meinst du, sie sind schon über einige Grenzen drüber gesprungen mit der Voodoo-Gang.
Ja.
Ne? Und ja, und auch diese ganzen, ich habe das... Also wir haben ja darüber geredet eben und das, glaube ich, was du gesagt hast, passt total. In der ersten Hälfte sind voll viele Figuren. Dann ist dieser Typ, der da aus dem Nichts heraus irgendwie Sex mit dieser Eulen hat, die ihn, Alter, reitet die den. Weißt du? Alter Lachs. Ja. Dann wird die von der King Willy Bande überfallen und auch, wird er auch hochgehängt. Irgendwie nicht nur der Predator, auch die hängen ja jeden hoch und lassen ihn ausbluten und machen dann ihren sprichwörtlichen Voodoo.
Ja, das, genau, aber das ist ja auch total, also es ist wirklich auch, muss man den Drehbuchautoren auch vorwerfen, ne? Das ist auch wirklich total, also es ist nicht nur rassistisch, sondern es ist halt auch schlecht recherchiert.
Ja.
Am Ende des Tages, weil die Voodoo-Religion hatte nichts mit Jamaika zu tun.
Genau.
Sondern eher mit den Rastafari und Haiti. Aber hier in dem Film wird halt immer nur gesagt, naja, das ist halt irgendwie die Auseinandersetzung zwischen den Kolumbianern und den Jamaikanern.
Ja.
Aber das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Richtig gut funktioniert, gerade in der Szene, wo du es erwähnt hast, ist halt einfach das wahnsinnige Creature-Design. Ne? Also
ja.
Die abstoßende Brutalität, mit der dann diese Opfer da von der Decke hängen, ne? Also
gehäuteten,
genau, wo du dann halt auch wirklich die Muskelstruktur und sowas sehen kannst. Also da hat sich Stan Winston, ne, und sein Team, die haben sich da schon richtig ins Zeug gelegt.
Was auch in den Nachrichtenfolgen zu sehen ist später, ne, dass die da auch hängen.
Ja.
Und so. Also diese ganze Szene mit, also das ist schon krass gemacht, aber also wir sehen dann die klassischen Predator-Waffen, halt die Netze und so und die drei Punkte und so halt. Und ne, dann sehen wir auch diesen Speer, den er aber diesen Pfeil, diese Pfeilspitze, die scharf ist wie noch was, wie ich an einem guten Samstagabend, die er dann aber irgendwo da stecken lässt und so, ne? Also, das ist schon geil gemacht und so. Aber ich habe mich auch wirklich gefragt, warum, was macht er da? Also, ist der Predator auf der Jagd, erst sieht er diese Gangs als Bedrohung, also nicht als Bedrohung, sondern als seine Beute an. Und dann ist er von Mike so fasziniert, dass er offensichtlich Mike jetzt als das die auserwählte Beute, den Löwen im Käfig betrachtet und dann ihn jagt, weil ehrlich gesagt, also wenn ich mir überlege, was wir da haben, seine Truppe, seine drei Leute und so, die sind doch auf keinen Fall eine vergleichbare Bedrohung, wie ehrlich gesagt diese ganzen Gangs, die mal eben so ausgeschaltet werden und diese SWAT-Einheit aus dem ersten Teil.
Ich glaube, das sind zwei Gründe. Also das eine ist, dass Mike zu Beginn des Films, ne, in der Szene, wo er El Scorpio tötet, dass er dem Predator sein Opfer nimmt.
Mhm.
Und das führt dann dazu, dass der sich nach dem Yautja-Code, also die Predator, die Rasse sozusagen der Predators heißen Yautja, dass er nach dem Code seines eigenen Volkes sozusagen jetzt erniedrigt ist. Und deswegen wird Mike automatisch zu seinem erwünschten Ziel, sozusagen. Er wird dann auch später als der Löwe mal bezeichnet und so. Also er ist sozusagen das goldene Opfer, nach dem es ihm jetzt giert. Und Ich glaube aber trotzdem, dass er, und das wird ja auch immer mal wieder so erwähnt, dass er gegenüber Figuren, die halt Waffen in den Händen haben oder Charakteren, die Waffen tragen, dann aggressiv wird. Und
ja, das sowieso. Aber und da ist er natürlich bei Mike an der richtigen Stelle, weil wir haben ja später diesen Screenshot von seiner Personalakte. Und da steht drin, hast du das mal gesehen, was da drin steht in der Personalakte über Mike? Da steht drin, dass er 40% aggressiver ist als normale Menschen. Also warum 40%? Weißt du, wo steht denn, Thilo?
Ist auch ein geiler Wert, ne?
Aber auch so in Prozenten angegeben. Ja. Steht bei dir in deiner Personalakte, Thilo ist smoother als 50% seiner Kollegen?
Als weißt du? 52%.
Ja, aber das wäre noch geiler gewesen, wenn so eine ganz 42,3%. Weißt du? Richtig. Aber also er wird uns ja als Testosteron auf zwei Beinen präsentiert halt und so, ne? Und alles okay, die physisch und Danny Glover, man mag ihn und die physisch ist da, aber so richtig, weißt du, warum ist er denn, ist er noch 40% aggressiver? Möchtest du sowas in deiner Personalakte stehen haben?
Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, den interessiert halt irgendwie so gar nichts. Also Danny ist halt, er ist nicht, auch wenn ich es witzig fände, ne, wenn das sozusagen auch im Lethal Weapon Universum wäre, ist er halt nicht wirklich der Murtor, den wir so kennen aus dem,
ist aus überhaupt dem Film, nicht.
Der Familienvater und ne, der.
Nee, den sehe ich auch nicht. Ich habe dann aber auch überhaupt auch da, nach diesem Massaker, was dann da ist, dann ist ja diese Speerspitze da oben und die werden ja immer aus vom Tatort rausgeschmissen, obwohl sie ja Polizisten sind und so. Und dann der gute hier Danny dann da wieder nachts rein mit einer Stirnlampe, die ich beim Schneeschippen hätte gebrauchen können im Januar. Da war ich kurz davor, mir eine zu kaufen, weißt du?
Meine ganzen immerhin, Nachbarn. Das Ding hatte offensichtlich schon einen Akku oder eine Batterie und war relativ klein.
Das ist mir voll aufgefallen, dass halt mit dieser Stirnlampe.
Ich kenne halt nur so, ne, ich lebe ja hier im Ruhrgebiet, das heißt, Grubenlampen sind bei uns doch eher so ein bisschen massiver und größer. Und das sah schon relativ schlank und futuristisch aus. Also vielleicht ist das auch so ein Ding, ne?
Total.
97
und so. Und dann ist da diese Säule hochgeklettert, die aussieht, als wenn gleich Pinhead aus dieser Säule rauskommt.
Ne, die so aber das ist doch toll.
Komisch steht. Das ist schon geil.
Also das finde ich, genau, das Production Design, das muss man echt hervorheben und das sehen wir auch am Ende dann in der letzten Szene nochmal, ne, wenn wir uns im Predator-Raumschiff befinden. Die haben da schon wirklich versucht, das so ein bisschen exotisch zu gestalten, sagen wir es so. Und nicht einfach nur so eine ganz banale Stele da zu haben, an der er jetzt dann hochklettert.
Genau.
Was für mich gefühlt halt wieder auch so ein Raum ist, der 12 Meter hoch ist oder so.
Absolut. Er muss ja wirklich bergsteigen und wird ja dann trotzdem getötet und so halt, ne? Ja, weil der Predator da ja auch lauert und so halt, ne? Und damit wird Mike mehr als nur 40% aggressiver. Er ist ja dann auch auf seiner Beerdigung, wo er ihm dann dieses Foto hinlegt mit der Polizeimarke, was so aussieht, wie als wenn es an dem Tag vor seinem Mord aufgenommen wurde, weißt du? So diese klassischen Filmfotos, wo die Leute immer aussehen, als wenn es am Drehort gleich vor 5 Minuten geschossen wurde, was wahrscheinlich auch der Wahrheit entsprach.
Halt, ja, da gab es noch kein Photoshop.
Gab es noch kein Photoshop, aber der wird ja dann getötet und wie gesagt, diese Stirnlampe ist mir nur aufgefallen, weil ich im Januar im Dunkeln hier Schnee geschippt habe, ganz früh morgens und meine Nachbarn dann anfingen Stirnlampen irgendwann zu tragen, weil wir ungewöhnlich häufig Schnee hatten hier im Januar. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, stehe ich hier da im Dunkeln, wie der größte Lump, ne? Und die haben alle ihre coolen fancy Stirnlampen. Da habe ich mich schon mit Herstellern von selbigen also auseinandergesetzt. Ne? Hab bis jetzt noch keine.
Ich fand's sehr nice, dass diese Szene, also wo Danny stirbt, dann auch wieder an Alien angelehnt ist. Weil wir auf einmal weil wir plötzlich eine Szene haben, die auf einmal atmosphärisch wirkt. Mhm. Also der hat auf einmal, ne, der darf jetzt dann auch mal, ne, die Einstellung darf auch mal atmen. Also die darf auch mal 4, 5, 6 Sekunden dauern, bevor ein Schnitt kommt. Mhm. Ne? Und wir haben ein wunderbar warmes Licht, was in dieser Szene zum Tragen kommt. Und Danny ist irgendwie alleine und da darf dann ein Schauspieler auch mal mehr machen, als einfach nur die Gesichtszüge zu verziehen und irgendwie hechelnd durch die Gegend zu laufen.
Das ist schön.
Das ist sehr, sehr schön inszeniert, finde ich. Und umso trauriger ist es, dass wir uns dann halt von ihm schon verabschieden müssen. Aber cool finde ich, ne, wie das dann gemacht wird, dass wir nämlich genauso wie beim Weißen Hai ein paar Jahrzehnte zuvor, wird auch hier sehr, sehr gerne einfach nur mit dieser Heat Vision gearbeitet, also mit dem,
stimmt, ja,
dem Wärmebild. Und wir sehen dann nicht, wie er sein Ende findet, sondern wir hören halt nur seine Schreie und sein Flehen und dann sehen wir so ein paar Blutspritzer und die Kette, die sozusagen auf den Boden fällt.
Die wird noch wichtig auf dem Friedhof später, ja.
Genau, die kommt dann nämlich in der Szene, die du gerade angesprochen hast, nochmal.
Genau, da hängt sie dann als Zeichen, dass der Predator ihn auch auf dem Friedhof beobachtet, wo er dem Kind aber nichts tut, weil er Kinder und, wie wir später erfahren, Schwangeren nichts tut halt, ne? Die keine Bedrohung für ihn darstellen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das einfach irgendwie für mich alles unlogisch. Weißt du, das sind Polizisten, und dann die dürfen nicht auf den Tatort, aber offensichtlich die auf den Tatort waren, haben nicht mal diese Dinger da irgendwie weggepackt und so halt, ne? Das macht alles nicht so viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Man muss es halt so ein bisschen kaufen halt. Ne? Auch, dass King Willy dann dieses Treffen dann halt möchte mit Mike und der Feind meines Vaters, der auch an, wenn er dann, weißt du, mit den Hühnerknochen sich in dieser Gasse und ihm dann sagt,
aber diese
Feind
Autofahrt.
Meines, ja.
Du springst wieder so weit. Allein diese Autofahrt dahin ist doch schon so geil.
Das ist wie eine Kifferkomödie aus den 90ern.
Genau, das kannst du halt einfach nicht mehr auf die Spitze treiben, wo dann auch Danny Glover, als er aussteigt aus der Limousine, dann sagt, Jungs, ich glaube, ihr müsstet so ein bisschen kürzer treten. Ne? Und dann kommen immer diese Rauchwolken aus dem Auto raus.
Da fehlt nur noch, dass der eine Typ Smokey hieß, weißt du?
Und alle husten.
Ja, das war so überzeichnet. Und dann diese Rede mit Willy, der dann sagt, hier ist ein neuer Player in der Stadt. Das sagt ja auch, die haben ja davor auch noch erfahren, ne? Also das sagt ja auch der gute Mike, dass ein neuer Player in der Stadt ist, weil die Leichen halt, ne, wenn bei dem Tod des einen auch die Gang getötet wird. Also wann bist du schon mal an einem Tatort, wo das Opfer und die Täter tot sind. Das ist eher selten halt, ne? Und deshalb gibt es ja dieses Treffen, Feind meines Feindes und so, ne? Er macht ja, aber eigentlich ist es auch nur dazu da, damit er noch so ein bisschen rassistischen Untervibe in die Figur da bringen kann mit den Knochen, ne? Und ein bisschen, und dann verlässt ihn Mike ja, und dann kommt, finde ich, einer der besten Effektshots in dem ganzen Film, nämlich wie der Predator da ankommt und quasi, du siehst ihn das erste Mal so richtig voll übrigens, du siehst aber erstmal nur, wie er unsichtbar durch die Pfütze geht und dann in der Spiegelung der Pfütze materialisiert. Ne? Und das finde ich großartig. Also das finde ich einfach auch richtig optisch toll inszeniert und von den Effekten großartig. Was dann übergeht ja in diesen King Willys geilen Versuch mit diesem kleinen Schwert, ne, da irgendwie mit dem kleinen Säbel da zu kämpfen, was ja nur übergeht in seinen Kopf, der schreit, aber der eigentlich, den der Predator nur unterm Arm trägt. Also quasi, ne, genau. Also abgeschlagen hat. Wie Weiland Freddy Krüger, ne? Das ist großartig.
Ja, ich glaube einfach, wenn Willy in der Situation nicht diese Klinge aus dem Spazierstock gezogen hätte, dann hätte er vielleicht überlebt.
Meinst du?
Ja, weil ich immer noch glaube, dass der Predator erst dann aktiv wird, wenn ihm gegenüber sozusagen eine Waffe gezogen wird. Und
ja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt dabei sind, dass Mike das Ziel ist, ab jetzt, ne? Oder etwas davor, warum diese U-Bahn-Szene? Warum tötet er dann, greift er dann Bill Paxton?
Weil wir es hier nicht mit einem Meisterwerk zu tun haben, deswegen.
Ach so.
Nein, aber um nochmal drauf zurückzukommen, ne? Also dieser Jump Cut, ne, was du gerade beschrieben hast, wenn Willy angegriffen wird vom Predator und du hörst dieses Schreien, ne, und dann haben sie diesen Schnitt und dann siehst du halt die zur Fratze verzerrten Gesichtszüge von Willy. Und er entfernt sich dann von der Kamera und man sieht, dass der Predator ihn quasi am Haarschopf gepackt hat und wegläuft. Das ist einfach ein großartiger Shot.
Großartig. Das ist wirklich toll.
Muss man sagen. Das ist echt ziemlich cool. Also so klischeehaft der Rest der Szene auch gewesen ist. Aber allein dafür, für diesen Moment lohnt sich der.
Genau. Und Moment. Ich finde auch, also inszenatorisch ist diese ganze U-Bahn-Szene, die wir dann haben, die auch sehr, sehr lang ist, die finde ich auch nicht schlecht halt, ne? Also inszenatorisch finde ich die halt nicht schlecht, ne? Wir sehen ja Bill Paxton quasi und die gute hier Leona kennt, wie sie da irgendwie in der U-Bahn sind und dann irgendwie, ne, mit Leuten und Verhaftungen und Untersuchungen und blablabla. Und dann wird ja die U-Bahn angegriffen quasi während der Fahrt und so. Und die gute Lenora versucht ja die Leute zu evakuieren, während der gute Bill Paxton, beziehungsweise der Jerry Lambert, ne, versucht, den Predator aufzuhalten. Man hört ihn erst und dann sieht man die Silhouette und dann sieht man auch, also die Szenen in der U-Bahn. Also das ist geil gefilmt. Weißt du, wenn du dann ihn nur so rankommen siehst und du siehst dann halt diese ganzen, wie das in Zügen halt so aussieht mit den Fenstern und dem Licht und dass das alles so flackert und das flackert ja. So exzessiv, da freut sich jeder, der da nicht so auf sowas nicht ab kann, aber du hast so fast so ein Gefühl von Tiefe von diesem Zug. Also ich finde das, auch wenn diese Szene für mich halt keinen Sinn macht, weil ich sage mir, ich habe das verstanden, warum der Predator alle im Dschungel getötet hat, weil die alle irgendwie zusammen waren. Ne?
Ja, also sagen wir es mal so, hier ist so ein Moment, da ist wirklich inszenatorisches Meisterstück, denn diese, was du gerade beschrieben hast, ne, diese stroboskopartigen Lichteffekte, genau. Die wir hier sehen, das ist nicht in einer echten U-Bahn gefilmt, sondern das ist auf dem Soundstage gemacht worden, auch in L.A., in Culver City, ist aber, ist einfach fantastisch gemacht, es wird sehr, sehr gut gespielt mit Licht und Schatten und mit Dingen, die man sieht oder die man in der Situation eben nicht sehen kann. Was wir hier halt haben, ne, ist wieder so dieser Kontrast zwischen gelungenem Humor und Rohrkrepierern, sagen wir so. Bevor es sozusagen dazu kommt, dass diese Panik losbricht und die Leute alle aufschreien und dann von wie heißt sie, Maria?
Nee. Lenora.
Lenora, genau, aus dem Waggon rausgedrängt werden. Mhm. Bevor das passiert, ist ja sozusagen eine Gruppe von 4 oder 5 bewaffneten Gangmitgliedern, die die einen Typen, der halt irgendwie mit, ne, mit Brille und seiner Aktentasche da sitzt, bedrohen.
Genau, wie sich's gehört.
Wie sich's gehört, genau. Und die sagen dann, hey, ja, mein Freund braucht irgendwie eine Operation, aber der hat nicht das Kleingeld, ne? Vielleicht kannst du ein bisschen was spenden oder so.
Glaube ich ihn
übrigens. Und dann macht er seine Aktentasche auf und zieht eine Knarre raus.
Das ist schon gut
irgendwie. Und sagt dann, also er hat die dann so ganz, ja, so ganz ungelenk in der Hand und sagt irgendwie, ja, ich kann damit umgehen und ne, irgendwie so. Und dann gibt es so ein kurzes Gerangeln und alle lachen und einer von den Angreifern zieht dann noch eine Knarre raus, die noch größer ist. Und dann gibt es so einen Cut. Und ein Shot auf die anderen Leute, die in dem Zug sitzen und die beobachten. Und dann stehen von denen irgendwie 5 Leute auf und ziehen ebenfalls eine Knarre.
Ja, das ne? ist halt Last und, Action Hero.
Genau, Last Action Hero. Aber das war natürlich, da muss man auch ganz, ganz klar sagen, das war in Ende der 80ern, war das tatsächlich auch eine Sache, die einen Real-Life-Bezug hatte. Mhm. Also es gab tatsächlich immer wieder diese Momente von Selbstjustiz, insbesondere an Orten, wo sich Leute halt einfach unwohl fühlten, die dann eben auch eine nicht lizenzierte Waffe mit sich gefühlt haben. Es ging dann so weiter, es gab so einen Typen, der hieß Götz, der war auch mal auf dem Time Magazine im Jahr 1985. Also das war eine Riesensache damals eben auch schon. Aber ja, diese Szene an sich, ne, die entspinnt sich halt dann, wird dann immer chaotischer, ne, und dann gibt's halt diese Auseinandersetzung, die wir dann anfangs ja schon besprochen hatten, wo Lambert dann eben gegen den Predator kämpft, ne, und dann am Ende diesen Golfball wirft, nachdem seine ganzen Salven aus dem Revolver nichts geholfen haben.
Noch so ein Gummihuhn wäre super, wenn er das so aus dem Anzug gezogen hätte, weißt du?
Genau. Genau, und dann wird ja, dann zieht sie ja, glaube ich, ne, die Notbremse.
Sie zieht die Notbremse, dann halten die auch Gott sei Dank nicht auf irgendeiner Fläche, sondern in einem, wo man aussteigen kann. Weil hätte ja auch in der Röhre sein können. Aber Gott sei Dank halten sie da, wo so ein Steg ist, halt so eine Haltestation. Sie holt die Leute alle raus, rennt dann nach vorne zurück zu Jerry, begegnet da dem Predator und der scannt sie. Und sieht, dass sie etwas im Bauch hat. Kein Predalien, kein Alien, sondern doppelter Herzschlag, sie ist schwanger. Und deshalb verschont er sie.
Ja, aber das kriegen wir nur so indirekt kommuniziert. Weil wir haben ja da so einen Cut, ne? Wir sehen das ja nicht wirklich. Wir sehen nur ihren Herz im Close-up. Mhm. Ne? Und dann ist Szenenwechsel.
Genau.
Was sagen die Ärzte dann
draußen? Doppelter Herzschlag.
Richtig, genau, als sie da weggeführt wird. Aber wir haben ja dann auch irgendwie den Mike, der sich ja dann dazu gesellt.
Und ab jetzt ist er eigentlich eine Sache nur noch. Jetzt ist er erstmal der Verfolgungs-Mike, der unten hinterherfährt mit dem Auto, während der Predator an der Wand hochklettert. Maxe Predator, habe ich es genannt, hier bei mir in den Notizen. Das Klettern draußen sieht ehrlich gesagt ein bisschen cheesy aus. Weißt du?
Warte. weil für mich gibt es in diesem Moment, ne, also wo Mike den Predator immer noch in der U-Bahn zum ersten Mal sieht, das ist eine der krassesten Gewaltspitzen in diesem Film. Weil man nämlich innerhalb von 2 Sekunden sieht, wie er Jerry Lambert den Schädel sozusagen vom Rückgrat separiert.
Genau, das wird aber durch Ferne ganz gut noch kaschiert.
Ja, ne? Aber man sieht es trotzdem,
man hört es vor allem trotzdem, man hört es.
Dann sieht man noch den Korpus, den Leblosen sieht man noch, genau, auf den Gleisen liegen dann.
Und er hat bei dieser Klettermax-Szene, die so ein bisschen cheesy aussieht, weil sie so aussieht, als würden sie ihn dann mit einem Kran an der Hauswand hochheben, was wahrscheinlich auch der Grund, also in Wirklichkeit so gewesen ist, hat er das also den Kopf und die Wirbelsäule auf dem Rücken.
Ne? Mhm, genau.
Und dann verfolgt er ihn unten und dann wird er aber geschnappt von der New Wave Gang von Gary Busey. Ne? Und dann beginnt halt für mich der ungeilere Teil des Films, weil Gary Busey und die New Wave Gang, die haben dann die obligatorischen Wohnwagen quasi, wo sie Videobänder und Videosachen drin haben und sagen, ja, wir haben über die ganze Stadt irgendwie so ein Radionetz aufgebaut, haben überall so Funkantennen und Kameras und Wärmebildkameras und wir beobachten den jetzt schon seit ein paar Wochen. Warum, wieso, wird nur so leidlich so ein bisschen erklärt, da macht er so ein bisschen Erklärbär. Ja, das wird im Laufe der Geschichte, gab es immer bei großen Krisengebieten im Sommer, wenn es warm war, da sind Morde passiert und die gleiches Muster, Massaker und pipapo. Und wir haben es auch, ne? Das wird erklärt
und
da halt, ne?
Die haben ja auch wirklich diese geilen Daft Punk silbernen Anzüge da.
Leute,
in denen sie stecken.
Die Schulterpolster sind super.
Ja, genau.
Deshalb
das ist großartig. Aber um das nicht zu vergessen, wir haben hier auch tatsächlich das einzige Cameo aus Teil 1, ganz kurz auf einem der Bildschirme, sieht man nämlich Elpidia Carrillo.
Ja.
Die Anna gespielt hat, also die einzige Frau, die in Predator 1 vorkommt. Sie hätte ursprünglich noch eine längere Szene gehabt, die wurde auch gefilmt, aber fand dann halt aus Gründen den Weg nicht in diesen Teil.
Wir sehen sie ganz kurz beim Verhör auf dem Bildschirm halt, ne?
Ja,
genau. Und somit wissen die also im Prinzip diese ganzen Geschichten halt und so und verfolgen ihn halt und haben halt so ein Muster irgendwie festgelegt, sagen, ja, er sieht Infrarot und er kann aber bestimmte Sachen nicht sehen. Deshalb haben wir ab diesem Augenblick auch diese fancy Kälteanzüge an, ne? Er frisst alle 2 Tage, ne? Und so und rinnt überwiegend. Das wird noch von Mike gesagt mit, ich habe mir gedacht, dass er kein Veganer ist. Ne? Ja, ja. Und dann sagt er, und jetzt haben wir ihn, jetzt locken wir ihn in dieses Kühlhaus und dann kann er uns nicht sehen, weil wir diese geilen 50er Jahre Kälteanzüge anhaben und da werden wir ihn uns schnappen mit unseren Kältestrahlen. Los, ihr Engel. Und dieser ganze Part, den fand ich einfach viel zu lang und viel zu dumm, ehrlich gesagt. Der ist optisch schön gemacht, gerade wenn der Predator dann in dieser Kältehalle ist und du siehst dann die seine Sicht, weil er sieht die ja erst nicht. Es wird uns ja gesagt, ne, mit Infrarot, er kann die nicht sehen, die können, und dann kann er aber doch umschalten irgendwie in eine andere Sicht und dann kann er sie doch sehen und diese Kamera.
Ja, das ist voll gut, oder?
Das ist voll
das
gut.
Das ist wie auf so einem Walkie-Talkie aus den 80ern, wo du dann die Frequenz wechselst.
Und weil das sieht auch so gut aus.
Ja, das haben sie schon sehr, sehr geil gemacht. Inhaltlich
so dumm irgendwie, wie die dann da unten
in diesen Kälteschrank
stehen.
Ja, es ist, das stimmt, aber da muss man wieder sagen, dass der Regisseur hier halt auf der visuellen Ebene arbeitet und ganz klar natürlich, dass das Vorbild ist Aliens. Ne? Also
ja, ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, mir hat das einfach zu lang gedauert, ne? Weil du wusstest ja sofort, dass der Jäger wieder der Jäger ist und nicht der Gejagte und so halt. Ne? Das erkennt ja auch Mike, der dann es schafft, Adam Boyd und seine 5 Schläger zu überwältigen quasi, ne? Mit Ziehen der Waffe. Sie haben ihm die Waffe gelassen. Übrigens. Er
macht sogar ein Headbutt.
Er macht noch ein Headbutt. Und dann kann er raus aus diesem Wagen, wird aber auch nicht verfolgt.
Ne? Ja, die bleiben einfach drin, weil sie genau wissen, da sind wir sicherer als
da draußen. Die bleiben drin. Der Mann ist 40% aggressiver als normale Menschen. Das darfst du an der Stelle
nicht vergessen,
Thilo. Der ist 40% aggressiver. Ja. Ne? Und dann kriegt er sein Ani-Moment, wo er noch zu seinem Kofferraum sprintet und sich hier die Kampfkutte anlegt, also die Waffen quasi anlegt und so. Hier Panzerplatten an Schießweste und Pipapo. Und dann,
vor allen Dingen, das dauert. Also ja, der
dauert total lange.
Der ist 5 Minuten zugange, während die anderen alle weggemetzelt werden.
Ja,
Also, bis er dann bereit ist.
Es sieht geil aus. Und die Szene, wo der Predator die in dem Haus belauert und du von oben diesen Shot siehst mit den Sichtweisen, Das sieht wirklich geil aus. Das ist auch optisch einfach wirklich schön. Aber dann, als er die anfängt zu metzeln, dann kaschieren sie natürlich die ein oder andere Budgetgeschichte auch durch Schnitte und Überblendungen und pipapo. Währenddessen draußen sich Danny Glover, umzieht für den Kampf bereit. Und dann sagt er, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich die Tür auf und gehe in diesen Raum oder ich spreng die Wand auf.
Ja, ey,
würden wir uns alle entscheiden? Ich habe so gelacht, weil die gehen mit zig Leuten durch diverse Türen in diese Lager, in dieses Kühlhaus rein. Und aber Danny steht draußen an der Tür und sagt, ich könnte den Türgriff runterdrücken, die Tür öffnen und reingehen, aber ich könnte auch die Wand aufsprengen. Halt, und wie würden wir uns alle entscheiden halt. Er sprengt die auf, dann ist Gary Busey, der ja oben im quasi gegenüber von dem Predator steht, da gibt es so einen Kamerazoom auf ihm, was impliziert, dass er jetzt getötet wird. Ne? Dann gibt es ja eine kurze Sequenz Gerangel mit Mike. Ne, da geht's ja über in dieses, wo sie in dieses Schlachthaus rübergehen, aber nicht die Rocky-Moves machen. Ne, so, und das dauert mir persönlich, dauert diese Sequenz einfach viel zu lange. Ne, so ein bisschen auf der Flucht, dann prügeln sie sich, dann kommt dieses Alien-Trope mit, wenn du ein Alien besiegen willst, musst du ihn mit seiner eigenen Waffe besiegen, dann kriegt er das Xena-Chakram von ihr, von dem Predator und kann ihn überwältigen und er schießt ihn ja auch erstmal nieder, dass er dann da liegt und so, während alle totgemetzelt wurden. Also, was der alles an Tod gemetzelt hat von diversen Gangs und diesen SWAT-Einheiten und seinen Leuten, aber er ist halt 40% aggressiver als ein normaler Mensch halt, ne? Ja. Und dann, aber
toll gemacht.
Aber also toll diese, gemacht.
Er nimmt das leuchtende Blut, ne? Also, das haben sie ja tatsächlich schon so wie im ersten Teil, ne, mit diesen Glowsticks, die man so aus Rave-Partys kennt.
Genau das wollte ich gerade sagen, wo er dann in diesem, dann über ihm steht und dieses grüne Glow da an dem Chakra hat und so und ihm auch die Maske abzieht und so. Man sieht dann das Alien, das Predator-Make-up im vollen Design und dieses grüne Zeug hat mich sofort an irgendwelche Sportfeste oder hier irgendwelche 2000er Knicklichtparty, Schaumparty-Dinger erinnert,
richtig.
War ich sofort drin. Ne?
Und sehr, sehr nice ist natürlich auch der Satz, den er sagt, ne? You are one ugly mother, und dann wacht der Predator ja nochmal auf und greift ihn irgendwie an die Kehle, genauso wie Arnie das in Teil 1 gesagt hat. Der sehr, sehr cool, und dann taucht halt Case wieder auf. Ne?
fünf Sekunden
Comeback.
Fünf Sekunden Comeback.
Ja. Und dann kriegt er halt irgendwie die Frisbee so durch den Magen durch und wird halbiert.
Der ist wirklich nur 5 Sekunden noch im Bild. Weißt du, der kommt eigentlich, der kriegt einen Motherfucker-Auftritt zurück für 5 Sekunden im Prinzip. Und dann ist Busey endlich weg. Also, den ich wirklich in dem Film, wie gesagt, ne, was auch immer Adam Baldwin und seine Bande draußen machen, die müssen ja immer noch im Wagen stehen. Ne, also eigentlich sind, wir wissen, was die wirklich in Wirklichkeit gemacht haben, die haben schon den Hubschrauber geordert. Ne, weil ab jetzt ist man ja wirklich in der zweiten Hälfte des Films tatsächlich in diesem Endkampfmodus, was eigentlich wie eine große Szene fügt, ne, mit dem aufs Dach klettern, dann noch, wo sie dann beide versuchen runterzuklettern, dann wo der Predator mit dem Rohr in die gegenüberliegende Wohnung knallt. Und die Szene finde ich total lustig, wenn er da im Badezimmer ist und sich dann erstmal hier irgendwie so sein Zeug zusammenmischt, damit die Wunden geheilt werden können, mit dem Zeug da drauf.
Und der Medikit, genau.
Der Medikit, Spiegel und hier so ein bisschen was von den Wänden. Währenddessen parallel Danny gegen seinen größten Gegner kämpft, nämlich Höhenangst.
Das Regenrohr.
Das Regenrohr.
Und aber das finde ich
toll. Das finde ich toll, aber es dauert so lange.
Was für ein toller Moment. Also du musst dir mal vorstellen, die haben das auch deswegen so ausgekostet, weil es natürlich on location ist. Also ne, die haben da ganze Straßenzüge abgesperrt, um nachts dort drehen zu können. Und sie haben tatsächlich auch einen einarmigen Stuntman suchen lassen, der sich dann quasi diese 13 Stockwerke an einem speziellen Rig hat heruntergleiten lassen, an dieser Fassade, ne, um dann am Ende eben auf diesem Regenrohr zu landen. Aber die haben halt wirklich den absolut größten Aufwand gemacht, den man zu dem Zeitpunkt machen konnte. Sie untermauern es dadurch, dass sie halt dann wieder zu häufig schneiden. Ne? Also du hast dann halt so ganz kurze Inserts, ne, damit du dann wieder sehen kannst, okay, die Klinge schraubt an der Fassade und dann hast du wieder so Funken sprühen. Aber sie haben halt eben tatsächlich eine echte Person 13 Stockwerke in die Tiefe stürzen lassen. Und dann kommt da halt diese Nummer in diesem, wo der Predator da in das Haus hineinfällt und sich dann im Badezimmer
heilt.
Heilt, genau, und macht dann halt irgendwie sein Medikit auf und seinen Bunsenbrenner an. Mit all diesen kleinen Flüssigkeiten, die er da zusammengießt, während im Nachbarzimmer so eine etwas ältlichere Dame mit ihrem Besen bewaffnet, sich etwas darüber wundert, was denn da für Laute aus ihrem Badezimmer kommen.
Ja.
Und weil ihr Mann irgendwie vorm Fernseher pennt, muss sie halt selber nach dem Rechten sehen. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich mir auch denke, ja, okay, das ist total witzig und das hat, ne, ist auch ein netter Kontrast zu der Härte, die in dieser Situation gerade auch herrscht. Aber das hätte man auch in irgendeinem Spoof-Film erwartet. Ja,
genau. Währenddessen Danny halt langsam diesen Abstieg macht, der so ist, wie ich ungefähr absteigen würde. So ganz langsam diese Regenrinne runter und so. Und bis er dann da drüben ist. Ich glaube, ich wäre einfach nach unten gegangen und hätte versucht, auf der anderen Seite hoch zu gehen. Aber er zieht das dann ja durch und verfolgt den Predator ja dann in dem Haus.
Und genau. Und der Witz ist dann auch noch, er sagt ja dann auch noch zu der Dame, it's all right, I'm a cop.
Ja.
Und sie antwortet dann, I don't think he gives a shit.
Das ist so großartig, oder? Ich glaube, das ist dem egal. Ne? Ja. Ich muss auch sagen, diese ganze Sequenz, wo er sich dann abseilt, er seilt sich ja jetzt viel ab, erst rauf, dann runter, dann klettert er ja unter dem Fahrstuhl in diesen Schacht rein. Ne? Der gute Mike. Mhm. Ne? Und dann fängt plötzlich der Fahrstuhl an, sich zu bewegen und kommt runter und er ruft noch hoch, stopp den Fahrstuhl, dachte ich mir, da hättest du dir vielleicht eher was einfallen lassen können. Ehrlich gesagt, habe ich das auch, und das, da beginnt jetzt der Teil, wo ich wirklich auch Verständnisschwierigkeiten habe. Das Raumschiff ist unter dem Haus. Ja, im Keller.
Ist klar.
Ja, entschuldige. Ich hatte das schon, weißt du, als er sich an diesem Seil runterlässt und dann auch so fallen lässt und dann immer noch ruft, stopp den Fahrstuhl, das ist ein ganz normaler Hausfahrstuhl, der so langsam runterfährt und dann springt er ja noch in das Loch, ne, und hängt noch in dem Loch, lässt sich dann nochmal fallen, ein Sprung in den Glauben und landet auf dem Boden des Predator-Raumschiffs, das offensichtlich unter dem Haus wohnt.
Ja, oder zumindest direkt daneben, sozusagen.
Oder sie haben das Haus auf dem Ding gebaut.
Genau.
Also er das ist ja,
wie in Poltergeist.
Also das bedeutet, du willst mir sagen, das Alienschiff ist unter dem Haus und hat eine direkte Fallverbindung zu dem Fahrstuhlschacht.
Ja.
Okay, ist okay, ich wollte es ja nur nachfragen. ich wollte nur nicht, dass ich filmisch was verpasst habe an der Stelle. Nein, und so.
Nein, und also da musst du tatsächlich dich wieder in die Hände der Filmemacher begeben und die Augen ganz fest zudrücken.
Und das musste ich an der Stelle an einigen Stellen, ehrlich gesagt, weil ich fand er geht ja dann durch dieses Schiff und das Design ist ja, das ist ja eine legendäre Szene, weil wir sehen ja an einer der Wänden, wir sehen ja gefangen ehemalige Beute quasi und wir sehen ja auch ein Alienkopf.
Richtig.
Der damals als ein Gag, also mit so einem Augenzwinkern gemacht wurde, weil man auch sagt, Mensch, denn außerdem hatte das ja noch so das Meta-Ding, dass man sagen könnte, hey, die holen sich auch die Kämpfe, die haben auch andere Beute, nämlich die Aliens halt, ne? War so ein Meta-Gag und so ein bisschen auch so, ja, mit so einem Augenzwinkern und ist ja auch nur in dieser Sequenz an der Wand zu sehen, was ja quasi ein eigenes Universum geschaffen hat. Später wurde das ja in den Comics verarbeitet und das führte ja zu Alien vs. Predator und zumindest zu einem guten Film. Ne? Und man hat das immerhin umgesetzt, sagt er. Ich mag den ersten Alien vs. Predator-Film.
Ja, ich auch. Der ist auch deutlich, deutlich besser als der grottige zweite, der zu einem der schlechtesten Filme aller Zeiten, glaube ich, gezählt werden muss.
Der ist so dunkel.
Aber ich mag dieses Ende von diesem Film. Ich finde diese Anlehnung an die aztekische und Maya-Architektur in diesem Mutterschiff finde ich total toll, ne, dass das so dieser mit Hintergrundbeleuchtung versehene Hartschaum ist, den man da an den Wänden sieht. Und dann kommt noch irgendwann dieser Nebel dazu, ne, dieses Trockeneis.
Ja, aber den habe ich nicht verstanden inhaltlich. Warum ist in dem Raumschiff das Trockeneis?
Ja, also, weil aus Gründen einfach, ja, damit es geil aussieht.
Ja, damit sie sich mal verstecken können. Und so, ja, aber das ist doch auch für die Technik nicht gut. Ja. Na, also man muss ja auch an den Wiederverkaufswert denken. Und außerdem okay. Wartung, Wasser und Technik, mal ehrlich. Na, ja. Also mir ist schon klar, warum das filmisch also gemacht wurde, aber das hat mich jetzt auch wieder ein bisschen gestört, weil ich muss dir sagen, so schön ich das auch mit dem Alienkopf dahinter finde und auch dieses gelbliche Design von dem Schiff, erstens wirkt es natürlich extrem karg, ne, so ein paar Säulen und die Wand und so, gut, es kann auch ein Laderaum oder so da einfach sein, ne, aber dieser ganze Kampf dann mit dem Predator, ehrlich gesagt, ich hatte ihn dann doch recht unspektakulär, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Und das finde ich auch so schade, weil wir haben so viele Szenen in diesem Film bisher gesehen, die weit darüber hinaus weisen, was man mit so einem Budget zu der Zeit hat machen können und die so toll und cinematisch und episch auch wirken. Und jetzt kommen wir halt in den Moment, wo wir sehr, sehr viele Effektshots bekommen, und die dann teilweise halt auch einfach zeigen, wie alt der Film schon ist. Und ja, also den Kampf finde ich gar nicht mal so schlimm. Also ich finde auch diesen Moment geil, wo der Predator dann quasi ne, so etwas arrogant über Danny Glover lauert und ihm dann sozusagen die Chance gibt, ihn den finalen Todesstoß zu geben. Und dann sinkt er ja sozusagen komplett in dieses Trockeneis rein und in diesen wabernden Nebel. Und man erwartet natürlich, genauso wie man es schon mal hatte, dass er noch ein zweites Mal aufsteht, wie das zu der Zeit eigentlich noch gang und gäbe war, in allen Horrorfilmen, die man so kannte. Das tut er aber dann nicht. Und was dann stattdessen eben passiert ist, und das kann man heutzutage halt in unserer Zeit nicht mehr wirklich nachvollziehen, aber was muss das für ein Moment gewesen sein, wenn du halt diesen Film am Startwochenende oder ne, in der ersten Woche sozusagen im Kino gesehen hast, und dann hast du halt diesen Moment, wo dann plötzlich nicht nur ein weiterer Predator, sondern 2, 3, 4, 5, 6.
Erst der Strahl, dann die Kamerafahrt um ihn rum. Also er steht erst im Visier, ne, also die drei Punkte halt, ne, in der Zielerfassung. Dann fährt die Kamera um ihn herum und du siehst, wie ein Predator nach dem anderen, ich glaube 9 oder so, dann da erscheinen. Mich bringt da aber raus, dass das mit dem Nebel einfach sehr schlecht aussieht. Weißt du, weil du die Beine so abgehakt hast und so siehst, dass die so...
Ja, absolut.
Also das sieht halt reinkopiert aus und ich frage mich, dann wäre vielleicht besser gewesen, wenn die echten Nebel da gehabt haben oder echte Predator. Eins von beiden haben sie da, also naja, echte, du meinst Schauspieler, die... Also eins von beiden haben sie reinkopiert, ne? Also wahrscheinlich...
Ja, ich glaube, den Nebel.
Den Nebel.
Ich glaube, das Problem war,
und das
sie konnten den Nebel nicht aufrechterhalten für all diese Zeit und... Weil sie haben ja die Suits für die Predators, das wird ja sehr, sehr gerne auch immer wieder und wieder in den Making-ofs gesagt, die haben sie ja alle tatsächlich gebaut und das war eine sehr, sehr teure Szene für so wenige Sekunden.
Ja, denn mehr ist es.
Aber da durfte halt sozusagen jeder, der im Stan Winston Studio damals an diesem Projekt beteiligt war, der durfte sich halt ausleben und durfte quasi einen eigenen Predator in Abwandlung zum Original quasi designen.
Aber was für ein Aufwand, ne? Für diese paar
Sekunden. Ja, absolut.
Also es ist der große, also ich finde diese Szene, wo die alle um ihn herumstehen und er dann sagt, und er dann so dieses, das Chakra, das Xena-Chakra fallen lässt und sagt, okay, wer ist der Nächste? Weißt du? Ich hätte ja gefragt, weißt du, was ich gefragt hätte? Ich hätte gefragt, kommt die jetzt alle oder einer nach dem anderen?
Genau. In so einem Assassin's Creed Spiel.
Ich möchte einfach, ihr müsst warten, bis ihr nacheinander dran seid. Ja. Ne, ich hätte dann erstmal so einen Rückwärtsflickflack gemacht, um sie zu verwirren. Ne?
Und naja. Übrigens, der Älteste von denen, ne, der als erster sozusagen nach vorne tritt und der dann auch Danny Glover die Waffe gibt, sozusagen als Trophäe im Nachhinein, der ist wieder von Kevin Peter Hall gespielt, also dem Ur-Predator, der den auch im ganzen Film sozusagen repräsentiert hat. Die anderen sind aber tatsächlich zum Teil zumindest von den LA Lakers, also sie sind Basketballspieler.
Ja, ich habe eine Bild gesehen, wo du das Gruppenfoto siehst mit Danny Glover, das sieht sehr witzig aus.
Weil Danny Glover nämlich ein großer Basketball-Fan ist von dem Club und er hat auch immer während der Dreharbeiten offensichtlich auf irgendwelchen Fernsehern gebeten, dass wenn Spiele liefen, dass die da, ne, dass er die sehen konnte während der Dreharbeiten.
Genau, und die haben auf seinen Wunsch bei denen gefragt, ob die Bock hätten, mal kurz mal eben so sich 18 Stunden schminken zu lassen, um mal ein paar Sekunden im Film nicht sehen, um 8 Sekunden in dem Film nicht gesehen, nicht erkannt zu werden. Ja. Ne, aber,
der, aber das fand ich schon cool.
Total cool. Was mich halt da auch nur irritiert, also so cool ich diesen Spruch auch fand, okay, wer ist der Nächste? Es hat mich dann diese Kürze jetzt wieder irritiert, weil eigentlich passiert ja nur Folgendes. Zwei packen neben den Toten mit, also sie tragen den auch richtig weg, weißt du? Mhm. Ne, so, ich habe mir gedacht, das ist aber nicht aus den Knien heben gewesen. Weißt du, hast du mal dir überlegt, was das so, wie das so für den Rücken ist, wie die das gemacht haben? Die haben sich so runtergebeugt und den, also ich hätte ja, weißt du, aus den Knien, die mussten doch noch für die Mannschaft spielen. Da ist sicher die Saison gescheitert wegen der Sache. Auf jeden Fall, da haben zwei und nehmen ihn dann so hoch, wie wenn du so einen Betrunkenen wegschleppst und so halt, ne? Und dann gehen die ja alle weg und gehen auch so mehr oder weniger gut an dem Älteren vorbei. Einige dabei, es sieht an einigen Stellen so aus, als gehen die fast durch ihn durch. Statt nur, die wären ja nur unsichtbar, nicht verschwinden, nicht wirklich. Auch das fand ich so, hat mich jetzt wieder rausgebracht so ein bisschen und dann will der Ältere ja auch gehen, dreht sich nochmal um und gibt ihm die Waffe, die du gesagt hast, und auf dieser Waffe ist so eine Waffe aus dem 18. Jahrhundert von 1715 und Thilo, diese Waffe sehen wir nochmal wieder. Ne?
Richtig.
Die ist die Grundlage im Prinzip, nicht die Grundlage, aber sie ist halt der, ich glaube, die Grundlage für die Idee hinter Prey, oder?
Ja, die Waffe kommt mehrfach vor. Die kommt auch noch mal in Killer of Killers vor, also den Animationsfilm von Dan Trachtenberg, den wir auch letztes Jahr hatten. Und die geht eben tatsächlich auf diese Idee zurück von den beiden Drehbuchautoren, dass es doch spannend wäre, mal den Predator auf die Menschen treffen zu lassen in einer Zeit, in der es nichts gibt, was mit der heutigen Technologie zu tun hat. Sondern in der es quasi nur eine präindustrielle Welt gibt, eben mit solchen Waffen, die eben mit Schwarzpulver arbeiten. Welt. Genau. Richtig. das hat natürlich dann für sie vielleicht nicht mehr so ganz funktioniert am Pult, aber das Franchise von Predator ist in besserem Zustand, glaube ich, momentan,
als
das Alien-Franchise
auf jeden Fall auch.
Glaube ich auch. Und das ist natürlich cool. Also ich meine, wenn solche Ideen, die tatsächlich so alt sind, immer noch irgendwo eine Tragweite besitzen, dass Filmemacher sich so viele Generationen später in der Lage sehen, daraus einen Film machen zu können oder zu wollen, das ist schon ziemlich cool.
Und daraus wurden zwei gute Filme. Also aus diesem, ich finde, wie gesagt, diesen Endkampf nicht so geil, aber aus dieser Idee mit dem Alien-Kopf an der Wand und der Waffe sind zwei gute Filme entstanden. Das muss man auch erstmal hinkriegen halt.
Ja, ne? Klar.
Moment, wenn er dann weg, nachdem er ihm die Waffe gegeben hat und dann sagt, und jetzt geh oder renn oder irgendwie sowas sagt er, ne? Und dann ist die Kamera aber noch relativ lange auf ihm drauf, wenn er rausgeht und so. Und dann dachte ich mir, so wird schon so unsichtbar. Und dann dachte ich mir, man sieht ihn noch voll lange. Dann dachte ich noch, oh, die bleibt da jetzt nicht stehen und weiß nicht, wo er lang gehen muss und so, ne? Aber ging noch.
Oder
und dann
läuft gegen die Wand.
Hier ist ja schon zu, die haben zugemacht, die Schweine. Aber dann, Danny ist, der gute Mike, ist ja dann sofort am Hechten und so, rennt dann raus und so. Und dann explodiert dieses Raumschiff. Ich frage mich, was aus dem Haus und aus der alten Oma und der liebe Oma und dem Opi geworden sind, die jetzt in dem Haus darüber sind. Und meinst du, geht ihnen gut nach der Sache?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde es ist ein ziemliches, man muss jetzt wirklich wieder 36 Jahre zurückgehen und sagen, ein Mann, der vor einer Explosion wegrennt, ist halt ein ikonisches Bild, mittlerweile leider ein sehr klischeehaftes Bild, weil das in jedem zweiten Actionfilm vorkommt. Aber zum damaligen Zeitpunkt gab es das noch nicht so häufig. Von daher finde ich das ziemlich cool.
Ist auch eine fette Explosion, halt auch mit dem Licht.
Genau, und so. Es ist eine fette Explosion. Ja. Sie machen das auch sehr geschickt, weil sie zeigen ja nicht wirklich, wie das Schiff abhebt, sondern sie haben nur so eine riesige, eine Trasse, wo Scheinwerfer dranhängen, die nach oben gezogen wird. Und danach kommt dann halt dieser Feuerball, der sich ausbreitet, ne, und er springt dann weg. Und dann haben sie noch den letzten Jumpscare, ne, wo sich dann nach einem Schnitt Danny Glover wieder aus so eine Art Aschehaufen erhebt und atmet oder so stoßatmet. Und dann sieht er halt genauso aus, wie Arnie das getan hat im letzten Film.
Genau.
Und läuft dann halt irgendwie so ganz langsam, ne, durch die Trümmer, die sich da auftürmen. Und das sieht auch sehr, sehr schön aus, weil es natürlich auch wieder eine echte Location ist. Ja. Ich meine, es ist sogar derselbe Bereich, wo Arnie und James Cameron dann die Verfolgungsjagd mit dem Truck gedreht haben, also auch wieder Terminator diese Sewers, also die, genau, in Terminator 2, also diese Und aber halt nachts eben, und dann kommt quasi nochmal dein Lieblingsschauspieler, nämlich Adam Baldwin in diesem Film.
Er kommt angeflogen mit dem Hubschrauber, steigt aus, sagt, oh, ist ja kacke, wir waren so nah dran. Aber dann kommt schon die Polizei von hinten und dann rennt er wieder zum Hubschrauber zurück, der Hubschrauber hebt ab und Danny Glover guckt auf die Waffe und sagt, ah, du wirst noch eine Chance kriegen. Ne? Also eine Andeutung darin, mit, die waren schon da, die waren schon vor Jahrhunderten da, die werden auch wiederkommen. Ne? Und dann endet der Film ja quasi mit dem Shot von der, auf Danny Glover, wie er unten in dieser Trümmerschneise steht und dem Hubschrauber und dem, der immer noch diesen Scheinwerfer wirft und dann aus dem Bild fliegt und auch ein bisschen komisch. Also diese ganze Szene ist, also nee, diese Szene mit dem Hubschrauber, mit Adam Baldwin und so, das ist auch irgendwie komisch. Er hätte auch einfach da nur so stehen können und so und auf die Waffe gucken können. Also, und ich jetzt ich habe mich auch an diesen ganzen Predator-Ding auch gefragt, warum nehmen die die Leiche mit und zerstören das Schiff? Also, komisch, ne? Das macht doch alles überhaupt kein, also so aus, auch aus organisatorischen Gründen. Weißt du, und wisst ja auch Verschwendung, ich weiß nicht. Schwierig.
Sag mal, eine Frage noch an dich. Könntest du dir Steven Seagal in dieser Rolle vorstellen?
Als Adam Baldwin?
Nee, als Danny Glover.
Als Danny Glover, der Mike spielt, meinst du?
Genau.
Nee, eigentlich nicht.
Oder Patrick Swayze vielleicht?
Er ist immer schwierig bei sowas. Also Patrick Swayze glaube ich eher, weil er ein besserer Schauspieler ist. War.
Okay.
Wie waren die beiden Kandidaten für die Rolle?
Die waren tatsächlich, das waren die ersten Kandidaten für die Rolle.
Okay. Ich glaube, dass wenn dieses Ende wirklich in diesem Tunnel, in diesem Gebiet gedreht wurde, wo diese Truck-Szene aus Terminator 2 entstanden ist, glaube ich, dass die gucken wollten, ob Arnie wirklich den dreht. Weißt du? Er gesagt hat, also er hat uns gesagt, er hat keine Zeit hierfür. Und jetzt sehe ich hier nichts. Ne? Angeblich soll der hier sein. Und das wäre geil. Ne? So nachts Anruf von Steve Hopkins. Ne? Arnie, nichts für Ungut. Ich bin noch nicht betrunken, aber was hast du mir gesagt? Du hast keine Zeit.
Ne, genau. Sie haben 80 Nachrichten auf ihrem
AB. 80 Nachrichten auf ihrem AB. Das wäre schon geil. Der Film hat 35 Millionen gekostet, war also teurer natürlich als der erste Teil, klassische Fortsetzung, und hat aber nur 57 Millionen und ein paar zerquetschte eingespielt. Also schon so 30-40% weniger als der erste Teil. Ne, war immer noch profitabel dadurch, ne, Regel der 2-3, ne, so vom Budget her, hat er immer noch ein bisschen Geld gemacht und später sicher in den Videotheken und so auch, aber er war nicht mehr so der Hit, wie der erste Teil ist gewesen. Die Kritiken waren auch eher schlecht und das hat im Prinzip das zumindest kinomäßig erstmal das Franchise ruhen lassen für 12, 13, 14 Jahre, bis man es halt mit den Alien zusammengepackt hat. Wenn man jetzt so über diesen Film so an diesen Film jetzt so denkt, ne, muss ich sagen, ich hatte jetzt beim Rewatch irgendwie echt Spaß und habe mich sehr gefreut, darüber mit dir diesen Film zu besprechen, weil der an vielen Stellen auch einfach so mega, aber der Film weiß wirklich auch nicht so richtig, was er will irgendwie, oder?
Ja, also ich glaube, man merkt halt, dass der Regisseur zu dem Zeitpunkt noch in den späten 20ern war. Und wenn man sich Interviews mit ihm anhört, dann klingt das auch immer so, ne? Der war halt jung und wollte irgendwie so viel wie möglich machen und hat deswegen auch in die Vollen gegriffen und alles auf die Leinwand geklatscht, was ihm sozusagen möglich war. Und das geht natürlich bisweilen nach hinten los und ich finde immer noch in vielen Teilen hat es in diesem Film auch funktioniert, auch wenn er natürlich nicht mehr zeitgemäß ist und sehr, sehr viele Elemente enthält, die man aus heutiger Sicht fragwürdig beurteilt. Aber als Actionfilm, ne, wenn man einen nostalgischen 80er oder frühen 90er Film gucken möchte, ist das halt einfach eine echte Gaudi.
Also, absolut.
Durchaus. Ausschalten und Spaß haben.
Also wie gesagt, ich glaube, wenn der Film, also für mich hätte ich gerne einen ohne Busey-Cut. Dass ich das mal sagen werde, ist schon ein bisschen traurig. Also wenn der Film so 20 Minuten kürzer wäre, und das wäre wahrscheinlich genau dieses Busey-Ding, dann würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr, noch mehr Spaß mit dem Film gehabt haben. Weil für mich ist, glaube ich, auch eins der größten Probleme, dass du wirklich am Anfang in der ersten Hälfte so absurd viele Figuren hast, die sich für nicht zuständig erklären oder die sagen, da haben wir keine Aktien drin. Und eigentlich ist die zweite Hälfte nur die Jagd, die umgekehrte Jagd, weil eigentlich Mike ja ihn jagt. Ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, und ich verstehe einfach nicht, wieso dieses, wer parkt denn, was war denn vor dem Raumschiff unter dem Haus? War das einfach nur ein sehr großer Keller? Ne? Also, das ist, Gottes Willen. Das ist so, da sind so ein paar Sachen drin. Manchmal lacht man, manchmal weint man. Die Härte ist definitiv gegeben. Man hat absolut Spaß. Man kann mit dem Film super viel Spaß haben. Und man sollte wahrscheinlich im Gegensatz zu uns jetzt an einigen Stellen nicht zu sehr drüber nachdenken, oder?
Genau.
Er ist halt kein in sich rundes Meisterwerk, wie es der erste Teil ist.
Ja.
Ja, und aber eine spaßige Fortsetzung, ne? Und es ist irgendwie schön, Danny Glover mal auch in so einer Rolle zu sehen, halt, ne?
Absolut. Also als Leading Man hatte er auch seine Qualitäten.
Definitiv. Definitiv.
Ich finde, er macht das wirklich toll. Und also wenn Dinge auch damals schon in den Kritiken hervorgehoben wurden, dann war das sicherlich auch seine Performance.
Ja.
Ne? Die kann man ihm einfach auch nicht absprechen. Er ist halt einfach charismatisch und hat halt tatsächlich eben die Energie, die es braucht, um einen Film, der bisweilen halt eben auch ziemlich absurd wird, zu tragen.
Definitiv. Und er ist 40% aggressiver gewesen als jeder seiner Mitbewerber um die Rolle wahrscheinlich. Ja, das ist schon 40%, ist einfach so eine sehr spezifische Zahl. Das würde ich aus der Personalakte raus haben wollen. Ne? Mhm. Ja, das passt schon. Und natürlich, ich wollte auch da auch nicht disputierlich gegenüber Danny Glover sein, weil, seien wir mal ehrlich, in Lethal Weapon ist er eigentlich genauso der Hauptdarsteller wie Mel Gibson. Also beide sind eigentlich, finde ich, wirklich gleichberechtigte Hauptfiguren. Ne?
Absolut.
Finde ich bei Bad Boys auch. Allerdings, dass Lawrence und Smith auch beide gleichberechtigte Hauptdarsteller sind. Finde ich so in meiner Wahrnehmung der Filme.
Ne? Mhm.
Ja. Dann sind wir durch. Ich würde noch erwähnen, ich liebe ja den YouTuber Fancy Review und der hat eine tolle Review von dem Film gemacht. 24 Minuten, ein Komplettverriss, mehr oder weniger. Aber die ist sehr unterhaltsam und macht auch sehr viel Spaß und die verlinke ich mal in den Shownotes. Ja, und das kann man auch an diesem Film sagen. Die verlinke ich mal in den Shownotes und er macht sehr viel Spaß. Ja. Thilo, dann bedanke ich mich bei dir und entlasse dich jetzt wieder in deine, in Star Warsige Welten, oder? Willst du noch was über deinen Podcast erzählen?
Danke dir. Ja, natürlich. Hört doch alle mal rein. Ja, Antenne Alderaan, mein Star Wars Podcast. Ich podcaste eigentlich immer, wenn es irgendwas Neues gibt zu dem Thema. Das ist in den letzten Monaten ein bisschen dünner geworden. Da gab es irgendwie immer nur das ein oder andere aus der Gerüchteküche. Aber wir haben natürlich in wenigen Monaten im Mai nämlich den nächsten Star Wars Film The Mandalorian und Grogu. Und ich bin mir sicher, da wird es wieder ja, ein bisschen spannender in dem Bereich werden. In diesem Sinne folgt mir irgendwie auf den Social Medias bei Instagram, bei X oder auch bei Facebook bin ich aktiv. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.
Genau, in diesem Sinne auch von mir, liebe Leute. Macht's gut, tschüss und ciao.
Bis bald.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.